Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Was im Netz geschrieben steht und gesagt wird, darf man bekanntlich nur mit gesunder Vorsicht genießen. Und das gilt auch und gerade für Religion. Ein bisschen religiöse Grundbildung, die braucht man, um denjenigen im Netz nicht auf den Leim zu gehen, die Religion nutzen, um ihre eigenen Zwecke zu verfolgen. Zum Beispiel, um ein schon längst überkommenes archaisches Frauenbild für die Gegenwart weiter am Leben zu erhalten. Und schwierig ist es nicht. Ein paar theologische Ausdrücke hier, das richtige Auftreten dort und fertig ist die religiöse Autorität, die einem dann rechtfertigt, was man in einer aufgeklärten Gesellschaft mit Argumenten eigentlich nicht mehr rechtfertigen kann. Fundamentalistische islamische Prediger zum Beispiel, die haben da überraschend leichtes Spiel. Immer mehr aber versuchen junge Musliminnen und auch Muslime, ihnen das Leben sozusagen schwer zu machen, indem sie religiöse Bildungsarbeit leisten. Denn nicht überall, wo Prediger draufsteht, ist auch religiöse Autorität drin.
Dieser Begriff Prediger ist nicht geschützt, auch nicht unter den Muslimen. Da gibt es ganz tolle Prediger, die wirklich viel studiert haben, gelernt haben. Und dann gibt es aber auch Prediger, die sind einfach so ungeschult, stellen sich aber als wissend hin, nennen ein paar arabische Begriffe und dann war's das. Dann sind die eine Autorität für andere.
Namika weiß, wovon sie redet. Die 30-jährige Konvertitin, die mit echtem Namen anders heißt, weist auf ihrem Instagram-Profil regelmäßig auf frauenfeindliche Online-Predigten hin. Es sind oft Männer mit langen Bärten und Gewändern, manchmal aber auch in Anzug und Krawatte, die sich als religiöse Autorität ausweisen. Und die Frauen wie ihr erzählen wollen, wie sich eine gute Muslimin zu verhalten hat. Manche dieser Videos sind schon älter, machen aber noch immer die Runde. Wie dieser Ausschnitt einer Online-Predigt aus dem Jahr 2018.
Ein Mann, wenn er seine Frau in das Ehebett einlädt, dann ist es die Pflicht von der Frau, dass sie diesem Mann gehorcht. Was heißt gehorchen? Gehorchen heißt, wenn sie keine Menstruation hat. Gehorchen heißt, wenn sie nicht krank ist. Gehorchen heißt, wenn sie nicht psychisch sich sehr, sehr instabil fühlt. Wenn diese Punkte ausgeschlossen sind, sollte eine Frau dem Ruf ihres Mannes folgen. So hat die Religion das vorgeschrieben.
Was das in der Konsequenz heißt, stellt der Prediger kurz darauf klar. Wenn eine Frau sich ihrem Mann immer wieder ohne guten Grund verweigere, dann müsse der sich eben eine Zweitfrau suchen. Namika will solche Aussagen nicht unwidersprochen hinnehmen. Regelmäßig teilt sie deshalb solche Videoausschnitte und kommentiert sie, aus ihrem eigenen Islamverständnis heraus, aber vor allem aus ihrer Erfahrung als Frau und angehende Hebamme. Und oft stellt sie einfach Fragen.
Was würde das bedeuten, wenn man das so umsetzt? Was bedeutet das für den Mann und die Frau in der Beziehung, wenn der Mann der König ist und die Frau die Dienerin? Wie gestaltet sich so eine Beziehung beispielsweise?
Es ist ein Engagement, das nicht nur viel Zeit kostet, sondern auch mit Hass und Bedrohungen einhergeht. Schon mehrfach hat sie deshalb Anzeige erstattet, doch immer wurde das Verfahren eingestellt, weil ein Täter nicht ermittelt werden konnte. Auf Instagram bleibt sie deshalb anonym. Hier bedeckt sie stets auch ihr Gesicht, obwohl sie im echten Leben nur ein einfaches Kopftuch trägt. Und sie überlegt inzwischen sehr genau, wen sie wie sehr kritisiert.
Es kommt drauf an, wie groß ist die Community dieser Seite, die ich jetzt anprangern würde. Wenn da mehrere hunderttausend Leute dahinter stehen, weiß ich, dass ich wochenlang nur noch Terror auf meiner Seite haben werde. Und da ich eine Einzelperson bin ich dem ausgeliefert sozusagen.
Immerhin, inzwischen ist es eine wachsende Anzahl solcher Einzelpersonen, die sich auf Instagram eine gewisse Reichweite erarbeitet haben und diese nutzen, um solche Aussagen öffentlich zu kritisieren. Und es sind längst nicht mehr nur Frauen, die sich engagieren, sondern auch einige Männer, etwa der Physiker Ramiz Örlü.
Man hat als in Deutschland geborener und sozialisierter immer zwei Welten wahrgenommen. Einmal die Mehrheitsgesellschaft und dann die kleine Community in der Moscheegemeinde. Und als Person mit Sprachbehinderung und als Kind habe ich viel mehr gestottert und viel stärker gestottert. Da war man schnell ausgegrenzt und hat sich auf einer Stufe mit denen gesehen, die auch in der Gemeinde ausgegrenzt werden.
Bei Örlü hat die Ausgrenzung irgendwann dazu geführt, dass er sich zurückgezogen und jahrelang viel gelesen hat. Eine Autorität in theologischen Fragen ist er deshalb nicht, würde das aber auch nie von sich behaupten. Er sieht sich eher als Aktivisten, als Zuhörer, als einen, der aufmerksam machen will auf fragwürdige Positionen. Dabei hat auch er früher anders gedacht.
Ich war auch sehr klassisch traditionell und habe immer versucht, alles Frauenfeindliche zu verklären, apologetisch zu erklären, dass der Islam halt die Frau beschützt, dass sie halt ein hohes Gut ist, eine Perle ist, die man halt hochheben soll, aber nicht allen zeigen soll. Und erst später, als ich heiratete, vor 20 Jahren, habe ich gemerkt, wie entmündigend das ist.
Doch wie repräsentativ ist das, was da auf Instagram, TikTok und YouTube passiert, für die Mehrheit der Muslime und Musliminnen in Deutschland? Wird so etwas auch in Moscheen gepredigt? Oder sind das Extrempositionen, die sich nur im Internet verbreiten? Namika, die viele verschiedene Gruppierungen kennengelernt hat, ist sich sicher.
Also es ist kein Problem, was man nur einer Strömung zuordnen kann. Das muss man, glaube ich, wissen, um immer wachsam zu bleiben. Denn wenn man sich nur auf einer Strömung ausruht und sagt, naja, die haben das Problem mit Frauenfeindlichkeit, dann übersieht man schnell mal vor lauter Naivität, dass es eben auch bei anderen Muslimen so problematische Inhalte geben kann.
Auch Ramiz Örlü sagt, viele problematische Positionen habe er als Jugendlicher auch vor mehr als 20 Jahren schon gehört. In Moscheen, bei Vorträgen und in Gesprächen mit anderen. Aber nie sei es da so plakativ formuliert worden, wie es manche Internetprediger heute in 30-Sekunden-Videos tun. Allerdings, dass die Botschaften jetzt so zugespitzt werden, findet er persönlich
gar nicht mal so schlecht, weil sie damit aufzeigen, wie viel toxisches Gedankengut in unseren klassischen Werken vorhanden ist.
Er sagt, über Jahrhunderte seien die islamischen Quellen vor allem von männlichen Rechtsgelehrten in ihrem Sinne ausgelegt worden. Und viele MuslimInnen zögerten heute, die klassischen Texte zu kritisieren. So ähnlich sieht das die islamische Theologin Janan Bayram. Sie engagiert sich bei Nafisa, einer Frauenrechtsinitiative muslimischer Wissenschaftlerinnen.
Tatsächlich sind Aussagen, die man im kulturellen islamischen Raum kennt, fragwürdig gewesen, nachdem wir uns auch mit dem Theologiestudium befasst haben. Und uns deutlich wurde, oder mir auch, dass vieles eigentlich so gar nicht existiert.
Doch während Örlü eine radikale Rückkehr zu den Quellen fordert und die Tradition dabei am liebsten ganz umgehen würde, geht Bayram das zu weit.
Diese Männer sprechen aus ihrer eigenen Zeit und aus ihrem eigenen Kulturkreis heraus und sagen nicht, sie haben die einzige Wahrheit gesagt. Sie sagen immer am Ende Allahu Alam. Das, was aber heute gemacht wird, ist, man tut so, als würden sie die einzige Wahrheit gesagt haben.
Allahu Alam und Gott weiß es am besten, ist das traditionelle Demutsbekenntnis, mit dem klassische Gelehrte ihre Rechtsgutachten beendeten. Ein Satz, der in den Online-Predigten der YouTube-Imame eher selten zu hören ist. Was also können junge Menschen tun, die auf der Suche sind nach vertrauenswürdigen Informationen über ihre Religion? Namika?
Also als Einzelperson, die einfach gerade konsumiert, sage ich mal, ist, glaube ich, der beste Fahrplan, dass man sich nicht jeden Menschen, der im Internet über den Islam spricht, automatisch als religiöse Autorität zu Herzen nimmt, sondern dass man versucht, in der Moschee an Unterrichte vor Ort zu kommen.
Die Theologin Janan Bayram findet noch etwas anderes wichtig, nämlich
bei Predigern und Predigerinnen darauf zu achten, dass es unterschiedliche Meinungen geben kann. Und diese festen Antworten wie das ist Haram und das ist Halal und das machen Männer und das machen muslimische Frauen, die muss man sehr kritisch beachten, weil der Islam den Anspruch auch hegt, überzeitlich und überregional zu sein. Das bedeutet, es lässt Raum für Kultur, es lässt Raum für Veränderungen.
Ramiz Örlü sagt, Moscheen, die Prediger einladen, sollten darauf achten, dass diese glaubwürdige Qualifikationen mitbringen. Im Internet könne man aber keine Sprechverbote erteilen. Wichtiger sei es, junge Menschen zu ermuntern, selbst zu denken und alles in Frage zu stellen, wie an der Uni.
Fake News gibt es immer, auch in der Akademie, aber keiner liest ein Paper und glaubt alles darin in der Akademie. Und ich glaube, die Muslime sind zu leichtgläubig geworden.
Religiöse Bildungsarbeit, junge Musliminnen und Muslime, die gegen Frauenhass im Netz kämpfen. Julia Lai hat diese Arbeit vorgestellt.